Wir sind im Deutschen Schauspielhaus verabredet.
Ja.
Ja. Hallo.
Hallo.
Das Deutsche Schauspielhaus ist mir noch in sehr guter Erinnerung, weil wir haben uns auch kennengelernt im Rahmen, war das jetzt eine Nachpremierenfeier? Nein, das war eine Nachveranstaltungsfeier zu Zizek Fakruben. Ja. Davor gab es hier auch, und das haben wir aufzeichnen können, eine Lesung mit Hanna Cigulla, Rainer Werner, die Erinnerung auch, wo das Lebenwerk von Rainer Werner Fassbinder thematisiert worden ist. Wir haben gesehen Unterwerfung.
Ja.
Der Fakruben ist ja vielleicht auch ein Instrument für das Theater, sich neuen Szenerien zu öffnen, neuen Themen. Ist das so?
Ja, also wir nennen es ja FAQ Room offiziell, also Frequently Asked Questions ist der Titel. Und wir sind nach einer Reihe von Gesprächen darauf gekommen, so eine Form zu wählen, sozusagen einer schnell aufbaubaren Bühnensituation, die verschiedene Formate fassen kann, damit wir in diesem großen Schauspielhaus einfach auch beweglich sind. Das heißt, wir haben ja für die großen Inszenierungen immer doch einen sehr großen Aufwand, was das Bühnenbild betrifft, in dieser großen Bühne. Und damit wir aber auch Stücke, die vielleicht gar nicht so einen Riesenaufwand brauchen, produzieren können, wie etwa Geächtet von Ayat Akhtar, dass wir auch im FAQ-Room spielen, auf dieser Bühne, auf dieser Grundsituation, aber auch, dass wir Gesprächsrunden, Lecture-Performances, solche verschiedenen kleineren Formate schnell veranstalten können, haben wir diese Veranstaltungsreihe geschaffen, auf die wir auf sozusagen die aktuellen politischen, sozialen, ästhetischen Fragen reagieren können. Und deswegen haben wir Gäste wie Žižek eingeladen, Alexander Kluge war da und viele andere. Wir hatten einen Pasolini-Abend und eben auch diese Aufführungen wie etwa Geächtet, die in diesem Label laufen. Und Terror läuft dort, auch Unterwerfung gehört zu dieser Reihe. Also wir haben da eine Mischform, das sowohl Inszenierungen beinhaltet, als auch eben solche diskursiven Veranstaltungsformate.
Geschieht das im Bemühen, das Theater, ich sage es bewusst ein bisschen provokativ, um die Frage voranzutreiben, aktueller zu machen? Hat Theater das nötig, so direkt auf das aktuelle gesellschaftliche Geschehen einzugreifen und auch in einer diskursiven Form, also nicht nur theatralischen?
Naja, das ist die Frage, wie man eben Theater versteht. Natürlich ist Theater einerseits die Kunstform, die über symbolische Interaktionen sehr reflektiert und viel langfristiger als etwa publizistische Medien über unsere Zeit, über unsere Gesellschaft etwas aussagt. Deswegen spielen wir ja auch große Texte oder große Stücke. Aber es ist ja auch ein Forum, wo Menschen sich austauschen, wo es einen Raum gibt, wo man sozusagen in Gespräch, in Interaktion tritt, wo das Publikum sich anhand eines künstlerischen Ereignisses oder auch eines Vortrags auseinandersetzen will. Und beide Bedürfnisse gehören zum Theater. Also das Theater verstehen wir auch als eine Art offenes Haus, als ein Haus, wo die Bürger sich über die Kunst auseinandersetzen können. Und das kann eben bis zu ganz aktuellen Fragen gehen. Und so, dass auch diese Art von offenen diskursiven Formaten für uns dazugehört.
Also ich frage das deswegen noch eine Zusatzfrage, wieder dran, weil das im Moment ja eine ganz offensichtliche Tendenz ist, fast in allen Theaterhäusern so einen Zusatzbereich oder Zusatzraum einzurichten, der eben genau das bedient.
Ja, ich glaube, dass viele Theater dieses Bedürfnis spüren, aber es ist auch ein Bedürfnis, dass das Publikum ja artikuliert. Wir merken es auch in Publikumsgesprächen nach Veranstaltungen, das Bedürfnis, sich auch über Gesehenes auszutauschen und über eine Reflexion, die im Theater stattfindet, sozusagen sich nochmal direkt in Verbindung zu setzen. Und natürlich kann man jemanden wie Žižek auch in einem Hörsaal hören, aber hier haben wir ein gemischtes Publikum. Hier kommen einfach Leute, die sich interessieren. Und die kommen nicht alle von der Uni, die kommen aus ganz verschiedenen Bereichen, wo sich auch Alters- und soziale Schichten mischen können, anders als in anderen Institutionen. Und das ist natürlich die Chance des Theaters, dass es generell erstmal offen ist für alle, dass es seine Veranstaltung überall publiziert, sodass wir immer ganz neue Mischungen an Zuschauern hier haben.
Jetzt komme ich vielleicht auch nochmal zurück zu Ihrer Biografie.
Ja.
Ich habe einiges natürlich, steht ja auch hier im Intro des Buches, welches Sie geschrieben haben, Meyerholz Biomechanik. Und da zitiere ich da mal draus, Dr. Jörg Bochow, geboren 1963 in Budapest, war von 1994 bis 2000 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Theaterwissenschaft, / kulturelle Kommunikation an der Humboldt-Universität zu Berlin, wo er 1995 promovierte. Von 2000 bis 2005 Assistant Professor für Theater und vergleichende Literaturwissenschaft an der University of Toronto. Im Jahr 2004 geschäftsführender Direktor des University College Drama Program. Seit der Spielzeit 2005/06 Chefdramaturg und stellvertretender Intendant am Schauspiel Stuttgart. Und seit 2008 Dozent und Studiengangsleiter für Dramaturgie an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg. Und seit wann hier in Hamburg?
Seit 2013, die Ausgabe ist ja von 2010.
Ja. Genau, ich wollte gerade sagen, es fehlt noch
das
was.
Das fehlte natürlich was, das konnte da noch nicht drinstehen. Also seit 2013 mit Intendanz von Karin Bayer bin ich ja als Leitender Dramaturg und damit jetzt schon in der dritten Spielzeit hier.
Was haben Sie eigentlich vorher gemacht?
Ja, Sie haben es ja vorgetragen, sozusagen. Ich habe also zwischen Wissenschaft und Kunst, also Theater machen, mich bewegt. Ich war vor dem Studium auch mal Regieassistent. Dann habe ich Theaterwissenschaft studiert, habe parallel auch kleine Inszenierungen gemacht und bin dann aber erstmal in die Theaterwissenschaft gegangen und habe aber zwischendurch auch mal wieder praktische Arbeiten gemacht. Und als ich dann von Hasko Weber, der mich sozusagen anrief, als es sich anbahnte, dass er Intendant würde in Stuttgart, hat er mich in Toronto angerufen und dann habe ich mich entschlossen, wieder hauptsächlich in die Theaterpraxis zu gehen. Also zwischen beiden habe ich mich immer bewegt.
Und vielleicht noch so eine Nachfrage, woher rührt die Faszination fürs Theater? Wo war der Kick?
Also ja, ursprünglich?
Ganz ursprünglich, ja. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen, noch als Kind, Jugendlicher, und habe dort eine Berufsausbildung mit Abitur gemacht und dort gab es eine Art Jugendtheater. Und in diesem Jugendtheater habe ich ein bisschen Theater gespielt und das war so die ursprüngliche Initiation, die mich dann später über Umwege dann zum Theater gemacht hat.
Und so die Beschäftigung, also Sie haben dieses Buch ja über Meyerholz
Biomechanik
geschrieben, die Beschäftigung mit russischer Avantgarde?
Die kam als Folge des Studiums, also ich habe dadurch, dass ich auch ein Jahr in Moskau vorher studiert hatte, Russisch spreche, habe ich mich natürlich vor allem auch mit dem russischen Theater und der russischen Kunst beschäftigt und dann habe ich einmal Gennady Bogdanov gesehen, einen russischen Schauspieler, der diese biomechanischen Etüden nach Meyerholz zeigt und da habe ich gesehen, das sieht ganz anders aus, als ich das mir vorgestellt habe im Studium. Nämlich man dachte immer so an futuristisch-mechanische Bewegungen und dann war es sehr ganzheitlich, organisch, sehr plastisch, sehr interessant, was er gemacht hat. Und da dachte ich, ist ein großer Widerspruch, ich verstehe das gar nicht und bin daraufhin dazu gekommen, das zu erforschen. Damals, Anfang der 90er Jahre, sind eben viele Materialien auch erst in den Archiven zugänglich geworden, sodass ich als eigentlich mit einer der ersten deutschen Theaterwissenschaftler dort in bestimmte Archive gehen konnte, die Originaldokumente sehen konnte, die dann auch aufbereitet habe und analysiert habe und eben auch praktisch diese Arbeit verglichen habe. Ich habe jetzt auch solche Etüden gelernt und habe das auch praktisch vollzogen und konnte daraus aus beider Sicht sozusagen dann auch dieses Buch schreiben, dann auch diese Dokumentation mit dem Video und später DVD machen. Das war eigentlich so der Ausgangspunkt und ich habe mich später auch in meiner Promotion mit dem russischen Film beschäftigt.
Und inwieweit beeinflusst das jetzt, oder beeinflusst ein blödes Wort, fließt das ein eher in Ihre aktuelle Arbeit als Dramaturg? Also das ist ja ein sehr körperorientierter Ansatz.
Ja, also als Dramaturg ist man natürlich weniger körperlich involviert. Natürlich hat mich immer die körperliche Präsenz auf der Bühne interessiert und ein Verständnis dafür, wie Schauspieler arbeiten, wie sie auch körperlich agieren und damit Information und sensuelle Eindrücke sozusagen auf die Zuschauer übertragen. Das hat zumindest zum größeren Verständnis geführt, wenn man eine bestimmte Ausbildungsform selbst einmal probiert hat, sodass mich auch das Körperliche, auch das Tänzerische im Theater immer sehr interessiert und ich also zumindest als Dramaturg, wenn man beschreibt, also nicht nur sich um die Texte kümmert, sondern auch natürlich um das, was physisch auf der Bühne passiert.
Ich wollte da noch anschließen, weil also meine Fragerichtung ging eben auch ein bisschen in Hinsicht auf das Thema, was genau macht die Aufgabe für unsere Hörerin eines Dramaturgen aus? Also Sie arbeiten ja sozusagen an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis, mal ein bisschen grob gesagt.
Ja, und auch zwischen Publikum und Theatermachern. Also es gibt viele Schnittstellen, deswegen ist dieses Berufsbild des Dramaturgen ja überhaupt nie richtig zu fassen. Deswegen wird man noch mal gefragt, was macht man eigentlich? Und es sind eben so ganz, ganz verschiedene Aufgabenfelder. Es geht von der Spielplanentwicklung, die man mit der künstlerischen Leitung zusammen macht, mit den Regisseuren, mit den Künstlern. Dann die Produktionsdramaturgie, also das Betreuen von Produktionen. Das sieht auch immer anders aus. Also manchmal ist man an Textentstehungen beteiligt, manchmal nur an der Fassung. Das kann ganz unterschiedlich sein, auch wie ist man im Probenprozess involviert, wie interagiert man mit Regie und Schauspielern und auch den Bühnenbildnern und Kostümbildnern. Also man gehört dann auch zu dem Produktionsteam und verantwortet mit eine Produktion. Und dann, wenn die Produktion herausgekommen ist, die Theateraufführung läuft, dann hat man natürlich den Kontakt zum Publikum, es kommen Anfragen, man macht Publikumsgespräche, Einführungen, auch das gehört dazu. Und dann natürlich die Konzipierung solcher Veranstaltungsreihen, also alles, was dann zu so einem Programm eines Theaters dazugehört. Deswegen ist das Tätigkeitsfeld immer sehr unterschiedlich und auch unterschiedlich ist man eingebunden, mal ist man sehr stark in Proben, an anderen Zeiten ist man mehr mit Lesen, Konzipieren, Entwickeln und mit viel, viel Kommunikation beschäftigt, das auf jeden Fall auch.
Könnte man ja nochmal so eine Nachfrage machen, wie können Sie sich einbringen, also gibt es so...
Die Frage wollte ich auch gerade stellen, also wie viel Einfluss haben Sie auch sozusagen auf den Institut?
Gibt es so Sachen, dass Sie sagen, oh, mich hat jetzt gerade das und das Thema beschäftigt oder... Frage, Hulbeck hat jetzt einen Roman geschrieben, Unterwerfung, das müssen wir jetzt nach Hamburg bringen, was ja auch eine sehr mutige, aber in dem Moment auch weit- oder klarsichtige Überlegung war.
Ja, also solche Fragen zum Beispiel, welche neuen Stoffe tauchen auf, dass wir uns mit der Literatur beschäftigen, natürlich Hulbeck, war mir sehr schnell dabei zu sagen, nein, das müssen wir versuchen, dass wir das machen.
Was ich sehr gut nachvollziehen kann.
Und dann
kann.
Ist natürlich die Frage, wie macht man das, da gab es auch verschiedene Überlegungen. Und dann hat Karin Bayer aber gesagt, die stellt sich das mit einem Schauspieler vor, das war dann sozusagen ihr Plan dazu. Und wir haben auch über andere Stücke geächtet, habe ich schon angesprochen, ein neues Stück von Ayat Akta, wo es auch um radikale Fragestellungen geht, wie man mit Religion und Integration umgeht. Hier am amerikanischen Beispiel haben wir lange diskutiert, können wir das bringen, wie ist das, wenn deutsche Schauspieler jetzt pakistanischstämmige Amerikaner spielen sollen. Das gehört dazu und der Einfluss ist sehr unterschiedlich in Produktion, also mal ist man sehr eng daran, aber auch die kritische Reflexion, also ein bisschen außerhalb zu stehen, das gehört auch dazu. Also das wechselt von einem Team zum anderen extrem und die Arbeitsweisen sind ganz unterschiedlich, ob man mit Frank Kastorf oder René Polisch oder Karin Henkel, Karin Bayer zusammenarbeitet, sind ganz verschiedene Arbeitsweisen. Und wenn sich Teams länger kennen, dann gibt es natürlich schon Erfahrungen, aber oft trifft man ja auch auf neue Regisseure, Regisseurinnen und muss sich dann auch wieder hineinbewegen. Oder wenn man etwas macht wie Weltklimakonferenz mit Rimini-Protokoll, völlig anderes Arbeiten, wenn man mit Wissenschaftlern arbeitet. Heute werde ich einen Termin haben mit einer führenden Hirnforscherin aus Hamburg für ein neues Projekt mit Rimini-Protokoll. Und das heißt, dann geht man erstmal in die Recherche und versucht sich überhaupt sachkundig zu machen, worum es heute in diesen Forschungsbereichen geht. Also auch das sind Arbeitsbereiche. Wie gesagt, der Einfluss ist immer sehr abhängig, in welchen Konstellationen man sich bewegt. Also man kann es nie allein machen.
Das ist ja, glaube ich, auch ein spannender Prozess, sich auf andere einzulassen und halt eben auch vielleicht am, das ist jetzt so komisch, am Puls der Zeit oder vor dem Puls der Zeit zu sein.
Genau, und das ist auch ein großes Problem. Wir sind alle sehr viel und auch zeitlich stark eingebunden in der Theaterarbeit. Wie offen ist man für das, was draußen um einen herum passiert? Sich da mal wieder wach zu halten, Dinge wahrzunehmen, die in der Stadt passieren, die in der Welt passieren, und zu schauen, wo liegen Interessen, wo liegen Konfliktlagen, die Leute interessieren können, das ist auch die Schwierigkeit dabei, weil wir eben sehr stark auch mit dem Betrieb selbst beschäftigt sind. Das Gute am Schauspielhaus in Hamburg ist eben, wir sind hier direkt gegenüber vom Bahnhof. Man kann der Wirklichkeit zum Glück hier nicht ausweichen. Durch unsere Bürofenster hören wir immer die Geräusche von der Straße. Da gibt es hier auch mal Geschrei. Hier sind immer Demonstrationen. Die laufen fast immer hier am Hauptbahnhof entlang. Wenn es Krawalle gibt, auch das kriegt man hier mit. Und
oder
das ist eigentlich ganz gut.
Flüchtlinge oder die Gestrandeten.
Genau, als die Situation hier natürlich sehr stark war, ging man jeden Tag zur Arbeit. Man sah immer die aufgebauten, improvisierten Zelte, die Hilfsorganisationen. Das ist etwas, wo man hier sehr dicht dran ist als Schauspielhaus. Deswegen ist diese Bahnhofslage eigentlich sehr gut, auch weil es sozial so gemischt hier zugeht und um die Ecke wahrscheinlich auch Drogendealer zu tun haben und dann aber auch das Publikum hier kommt.
Sie haben eben schon von den Rimini-Protokollen gesprochen. Das kurz als Aufhänger für meine Frage: Was fasziniert oder begeistert Sie in Ihrer Arbeit im Moment besonders? Gibt es da etwas, beziehungsweise woran arbeiten Sie aktuell?
Ja, es begeistert einen eigentlich immer das gerade aktuelle oder nächste Projekt, an dem man arbeitet, weil man sich dann hineinbegibt in Stoffe. Und jetzt sind wir dabei, es gibt auch schon erste Proben, dieses Projekt Human Brain Project heißt es, von Rimini Protokoll, hier zu produzieren, wo es um die komplexen Fragen der Hirnforschung geht. Also der Ausgangspunkt ist, es gibt zwei große Projekte, ein amerikanisches und ein europäisches, die in den nächsten Jahren das menschliche Gehirn digital nachbilden wollen, in Aktion. Und das ist sehr umstritten, ob das überhaupt gelingen kann, ob man es tun sollte. Und dann stellt man fest, dass es ganz unterschiedliche Auffassungen gibt, auch wie Hirnforschung aussehen sollte. Und was bedeutet das für uns, für die Zukunft, für uns als Menschen? Das wollen wir sozusagen hier auf die Bühne bringen, in so einem Format, wo Experten das in einer Form darstellen, die für Zuschauer interessant, sinnlich, spannend ist. So, und daran sind wir gerade und ich war zu Proben in Berlin und jetzt führen wir weitere Gespräche mit Wissenschaftlern. Und das ist im Moment, was mich so beschäftigt. Nächstes ist schon in Vorbereitung eine Inszenierung danach. Hubert Fichte, ein wichtiger Hamburger Autor, den wir hier präsentieren wollen mit seinem Versuch über die Pubertät. Und da tanke ich mich jetzt auch zwischendurch durch die verschiedenen Bücher von Fichte, um zu sehen, wie könnte ein Text für diesen Abend aussehen, den wir dann zusammen mit dem Regisseur Sebastian Kreyer entwickeln, mit dem wir dann in die Proben gehen. In den Proben wird er sich verändern. Also wir versuchen bis zum Sommer erstmal so eine erste Fassung zu erstellen. Und das schließt an eine Arbeit, die wir hier mit Hans Henian hatten, Frank Castorps Inszenierung, Pastor Ephraim Magnus. Und Fichte und Jahn waren ja vertraut, waren miteinander bekannt. Jahn hatte großen Einfluss auf Fichte. Also solche Linien auch zu verfolgen aus der Hamburger Literatur, die auch gar nicht so bekannt ist, das macht auch Spaß und kostet oder das nimmt Zeit in Anspruch.
Ein Steckenpferd, du kennst das schon von mir, ist immer so die Frage, aber Sie sprachen eigentlich auch schon kurz davon, was die Präsenz auf der Bühne angeht. Sie haben jetzt ganz viel von Textarbeit gesprochen und das ist ein Hauptarbeitsbereich von einem Dramaturgen. Aber ich frage das jetzt auch in Hinsicht auf dieses Bedürfnis des Theaters, aktuelle Themen anzugehen oder auch alte Texte, berühmte Texte zu aktualisieren, wie man oft dann so sagt oder vielleicht es versteht, vielleicht auch missversteht. Wie wichtig ist Ihnen in Ihrer Arbeit eben gerade dieses physisch, aber nicht nur physisch, sondern auch charismatisch Präsente?
Ja, es ist für das Theater unabdingbar, dass eine Einmaligkeit auf der Bühne entsteht und die natürlich über die Körper, die Sinne, die Stimmen, Sie hören gerade hier im Proben, ausgetragen werden der Darsteller. Das heißt, anders als in allen anderen Medien bin ich in einem Raum mit vielen Zuschauern und mit Schauspielern auf der Bühne. Und egal wie, oder nicht egal, aber die Textgrundlage ist das eine, wenn überhaupt Text, es gibt ja auch Theater ohne Text, aber es muss ja durch diese Individuen hindurchgehen, die Darsteller. Und da muss etwas stattfinden, dass der Text etwas auslöst, wenn man vom Text ausgeht, in den Darstellern und dann im Publikum. Und das ist ja der Prozess, der in den Proben entsteht, und da sind viele Fragen damit verbunden. Wie offen ist eine Inszenierung? Also es ist vieles festgelegt, es muss ein komponiertes Gebilde sein, aber wo sind die Öffnungen? Wo ist das, was in dem Moment immer wieder neu entsteht? Wie schaffe ich eine Mischung aus Reproduzierbarkeit und Offenheit an so einem Abend? Und das sind ganz grundsätzliche Fragen von Theaterspielen, die man eigentlich in jeder Aufführung immer wieder sich neu stellt. Deswegen fängt man im Theater auch immer wieder ein bisschen wie ganz von vorn an. Also es gibt viele ganz erfahrene Kollegen, und man macht das jahrelang und trotzdem beginnt man irgendwie immer ein bisschen wieder von neuem, als ob man gar nicht weiß, wie es funktioniert. Und das ist reizvoll, das ist aber auch das Anstrengende. Also in der Wissenschaft kann man aufeinander aufbauend seine Tätigkeit sozusagen von einem zum nächsten tragen. Und im Theater ist das anders, glaube ich. Man hat zwar Erfahrungen, aber an die kann man immer wieder andocken, aber es ist irgendwie immer wieder ein weißes, leeres Blatt.
Ich frage deswegen auch, weil meine Beobachtung ist, ich liebe Theater seit Jahrzehnten und bin damit beschäftigt, immer wieder neu, manchmal aber auch gab es Zeiten, wo ich nicht mehr so richtig ins Theater gehen mochte, weil ich zu oft eigentlich auch enttäuscht war, und zwar hatte das immer damit zu tun, und das ist eine Frage, die mich deswegen auch umtreibt und weiter begleitet, dass gerade heute, finde ich, Theater oft sehr viel will. Es möchte aktuell sein, es möchte Bedürfnisse befriedigen, es muss natürlich auch ordentlich Zuschauer anlocken und entsprechende Summen einspielen. Das ist natürlich auch alles Dinge, die mit dazugehören, aber es will irgendwie viel, und dann sagt es oft viel und macht es oft viel mit ganz vielen Instrumentarien, die da sind. Und ganz oft geht es mir so, ich werde jetzt ganz persönlich, dass ich mit so einem Hunger zurückbleibe und das Gefühl habe, ja, es ist unheimlich viel passiert, die wollten ganz viel, haben ganz viel gemacht und gesagt und getan, aber was hat mich jetzt berührt, was ist wirklich passiert? Können Sie das nachvollziehen, und ist das so ein Thema, mit dem Sie umgehen können oder was Sie überhaupt hören können, wahrnehmen können, wenn ich das so sage?
Ja, klar, was berührt einen, was passiert einem in einer Theateraufführung, was sozusagen bleibend ist oder was Eindruck hinterlässt? Und da gibt es aber keinen einzigen oder keinen Königsweg, sondern es gibt ganz, ganz verschiedene Handschriften, sowohl hier am Schauspiel als auch überall. Die Idee davon, was auf einer Bühne stattfinden kann, hat sich auch extrem geöffnet und erweitert damit. Also wie man jetzt sieht, wir haben ein Rimini-Protokoll hier auf der großen Bühne, eine Theaterform, die es vor 15 Jahren so gar nicht gegeben hätte. Und das können ganz eindrückliche Erlebnisse sein. Also wenn Zuschauer hier in die Rolle einer Delegation bei der Klimakonferenz schlüpfen, machen die ganz bestimmte Erfahrungen. Und das Spannendste war hier zum Beispiel zu sehen, gar nicht, was sie wahrgenommen auf der Bühne, sondern wir hatten hier zum Beispiel auch in diesem Foyer so Treffpunkte, wo sich zwei Delegationen sozusagen getroffen haben. Und da war bewusst die Idee, das ist nicht gesteuert. Also es sind jetzt keine Wissenschaftler, auch keine Mitarbeiter drumherum. Es treffen einfach die zwei Gruppen aufeinander und diskutieren anhand dessen, was sie an Material vorher erfahren haben. Und das zu sehen, dass Leute ganz ernsthaft in Diskussionen kamen, und auch einen Eindruck hatten von dem, was sie jetzt wahrgenommen haben und wie sie daraus dann ihre Haltung versuchen zu bestimmen. Das finde ich sehr spannend. Und es ist was anderes, als ich natürlich ein tiefes Erlebnis haben kann, wenn ich einem Darsteller auf der Bühne zuschaue, der aus einer Rolle, aus einem Text etwas macht, was mich persönlich angeht. Beides ist möglich, beides ist legitim. Und auch wie viel Mittel man einsetzt, technische Mittel, audiovisuelle Mittel, auch das kann ganz unterschiedlich aussehen und ganz unterschiedliche Wirkung haben. Wenn Sie Katie Mitchell sehen, wenn sie mit Kameras arbeitet, das kann ganz tiefen, auch emotionalen Eindruck hinterlassen, wenn dieser Live-Kamera-Moment entsteht, wie bei Reisen auf einem Bein. Und da ist mal die Frage, was mache ich mit diesen Mitteln? Klar, wird im Theater auch viel verschwendet, Und wenn es nicht gelingt, die Mittel so einzusetzen, dass man sagt, das ist auch notwendig, das ist sinnvoll, dann verstehe ich, dass man sagt, das ist eine Reizfülle gewesen, aber ich weiß am Ende gar nicht, es hat mich nicht mitgenommen. Aber was einen dann mitnimmt, also da muss man auch sagen, können die Zuschauer auch wählen, zum Glück, welches Theater sie gern sehen möchten. Man kann mal auf Kappnagel gehen oder ins Thalia oder viele andere Theater hier und sagt, da sind Spielweisen, da sind bestimmte Kunstformen, Regisseure, das spricht mich an und anders interessiert mich eben auch weniger. Und deswegen haben wir eine Idee hier, welche Ästhetiken uns interessieren, die wir dem Zuschauer präsentieren wollen, wo wir hoffen und davon ausgehen, dass sie natürlich die Leute bewegen. Klar, wie viel man will. Wenn man nichts will, glaube ich, dann ist es auch komplett verschenkt. Natürlich muss Theater etwas wollen. Ich verstehe, was Sie meinen, wenn man überambitioniert auch bestimmte Themen aufgreift und man hat sie aber nicht durchdrungen mit einer Form. Also deswegen ist die Frage, wo ich sage, es entsteht immer wieder neu. Man muss ja für jeden Theaterabend versuchen, eine Form zu finden, die unserer Zeit entspricht, die uns interessiert in diesem Moment, wenn man etwa auch mit alten Texten umgeht. Und wir hören ja oft immer mal diese berühmte Diskussion der Werktreue, wo man immer nur sagen kann, es sind nie die Stücke so oft gespielt worden, wie sie scheinbar aufgeschrieben worden sind, sondern das war immer ein Bearbeitungsprozess. Das ist über Jahrhunderte immer so gewesen. Und die Illusion der Werktreue, die muss man wirklich beiseite lassen. Aber wie gesagt, was bewegt Menschen? Oft bewegt Menschen das, was Menschen auf der Bühne bewegt. Also wenn man sieht, dass Schauspieler engagiert, involviert, Figuren, Geschichten erzählen, die Menschen ansprechen, die sie fassen können, dann funktioniert natürlich Kommunikation. Aber es kann eben auch mit ganz anderen Formen geschehen. Und die Also wenn wir so dieses Beispiel der Klimakonferenz nehmen, das ist natürlich nicht so emotionalisierend, da geht es mehr um die Erkenntnisprozesse, also die ich damit nehme. Auch das gehört ja zum Theater dazu. Also es gibt keine eindeutige und einfache Antwort, glaube ich, auf Ihre Frage. Aber ich verstehe die Sehnsucht, die Sie beschreiben.
Und wenn man nochmal so auf die Programmauswahl und das persönliche Interesse an Themen zurückkommen würde, welche gesellschaftlichen Prozesse oder privaten, also persönlichen Interessen spiegeln sich in der Programmauswahl? Oder was brennt sozusagen danach realisiert zu werden? Also welche Themen, welche Fragestellungen?
Ja, also natürlich sind im Moment, oder was jetzt bei diesem Spielberg, glaube ich, sehr, sehr wichtig geworden ist, ist die Frage, wie gehen wir als Gesellschaft mit einer Situation um, wo unheimlich schnell Themen hochgepeitscht werden, wo auch eine gewisse Hysterie erscheint. Also wenn man bedenkt, dass es in Deutschland noch keinen massiven Terroranschlag gegeben hat. Was wäre, wenn das in Deutschland passieren würde, was in Frankreich passiert ist? Wie die Gesellschaft reagiert auf die Geflüchteten, auf anderes? Also wie schnell werden Stimmungen, wird Panik erzeugt? Das ist sicher ein Thema, wo man sagt, wo ist denn unser Selbstverständnis? Warum sind wir so getrieben, gehetzt, so schnell emotionalisiert, geängstigt? Warum lassen wir uns von einem zum anderen treiben? In unseren Stimmungen, also wie schnell hat das sich gewendet, die Stimmung auch in Teilen der Bevölkerung vom Herbst letzten Jahres zu diesem Jahr. Also woher das kommt, das als Phänomen zu behandeln auf der Bühne, das ist, glaube ich, eine vordringliche Frage. Das andere sind natürlich aber auch Fragen zum Beispiel des geschichtlichen Verwurzeltseins. Also wo kommen Entwicklungen her? Und auch sozusagen größere Komplexe anzugehen, tiefer hineinzuschauen in Zusammenhänge. Deswegen so ein Versuch, wenn ich jetzt auf Fichte zu sprechen komme, wo wir bewusst versuchen zu sehen, wie hat sich etwa die Geschichte von Künstler, von einem homosexuellen Künstler in den 50er Jahren der Bundesrepublik abgespielt. Also weil man aus diesem Blick zurück dann auch sehen kann, wie das heute aussieht. Und dass wir eigentlich so dieser Geschichtsvergessenheit etwas entraten, sondern sagen, nein, die Dinge haben lange Prozesse durchlaufen, wie wir heute kommunizieren, wie wir heute die Geschlechterrollen sehen und dann nochmal zurückzugucken. Wie sah das in Hamburg der 50er Jahre aus? Finde ich im Moment total spannend, weil das sozusagen immer so weggewischt wird als längst beendigt, erledigt. Und dadurch entsteht ja auch so eine Haltlosigkeit, dass man sozusagen in einem scheinbar geschichtslosen Raum lebt. Alles ist irgendwo globalisiert, universell, aber vergisst, dass die Dinge geworden sind und sich ja eben auch verändern können. Also wenn man nach hinten sozusagen zurückschaut, kann man auch sehen, warum haben sich Dinge in der Frage entwickelt und warum auch nicht. Deswegen finde ich diese Prozesse gerade interessant, um nur zwei Beispiele jetzt zu nennen.
Wann kommt das Stück?
Das kommt im November auf die Bühne im Malersaal. Das ist eine kleinere Produktion. Man lernt doch auch, also ich lerne viel über die Stadt jetzt wieder kennen, wenn ich mir durchlese, wie war die Beschreibung Fürchter Hamburg Ende des Zweiten Weltkrieges und in den 50er Jahren. Was beschreibt ihr für Lokale, für eine Szenerie, wie die Künstler zum Arbeitsamt gegangen sind, versucht haben, über die Routen zu kommen, wie sie versucht haben, Sartre zu spielen nach dem Zweiten Weltkrieg, um dieser sozusagen scheinbar faschistischen Theaterästhetik zu entgehen. Da haben sich Stanislavski, also ganz natürlich, möglichst psychologisch realistisch Theater zu spielen. Das war sozusagen auch ein politisches Statement, das man versucht hat. Und dem nochmal nachzugehen, ja, das machen wir und das kommt im November heraus, 19. November.
Und ist das, was Sie vor dieser Frage also skizziert haben, auch so eine Vorgabe für das Programm des der kommenden Saison, weil die jetzige geht langsam zu Ende schon.
Ja, also das spielt, also diese Gedanken, diese Linien spielen eine Rolle in vielen Aufführungen. Also es geht ja los mit Hysteria, Gespenster der Freiheit, was Karin Bayer inszenieren wird, also sehr frei, glaube ich, nach Buñuel, nach dem Würgeengel. Es gibt aber auch ein Stück, was Monika Gintersdorfer inszenieren wird, das heißt Der allmächtige Baumeister aller Welten, wo sie sich mit Geheimgesellschaften beschäftigen wird und den Verschwörungstheorien. Also da kommen solche Themen immer wieder vor, aber auch solche Stoffe, wie sich etwa mit Nikolai Gogol zu beschäftigen, also diese fantastisch-surrealistischen Erzählungen aus dem 19. Jahrhundert, Die Nase, der Mantel, wo auch schon merkwürdige Deformationen stattfinden und das in solchen tollen Texten. Also da spielen sich solche Linien, aber natürlich gibt es auch Aufführungen, die sozusagen aus ganz anderen Zusammenhängen kommen. Ja. Also wenn Herbert Fritsch eine komische Oper inszeniert, dann wird das was ganz anderes erstmal sein.
Sicher ein Renner wieder.
Das werden wir sehen.
Es gibt ja so Renner-Themen oder Renner-Regisseure, also die alle zum Ende bringen.
Aber diesmal ist es ja so, dass er sozusagen eine freie Arbeit machen wird, also sehr frei Musik, Körper, Bewegung komponieren wird, also nicht auf Grundlage eines Stücktextes. Und da bin ich gespannt, wie die Hamburger darauf reagieren werden.
Jetzt stelle ich mir eine ganz neugierige Frage. Wie kommt man auf diese Stoffauswahl? Also gibt es da so eine Grundidee, wir müssten uns mal mit dem und dem Thema beschäftigen? Wo schauen wir bei den Klassikern nach? Oder was wird angeboten? Oder was ist gerade im Feuilleton en vogue? Oder wie jetzt beispielsweise die mutige Entscheidung, Houellebecq zu inszenieren?
Oder geschickte Entscheidung, kann man auch sagen.
Ja gut, es war ja zumindest die erste Aufführung davon und da wussten wir auch nicht, was geschieht, wie wird das wahrgenommen. Wir reden über Themen, wir reden aber auch ganz konkret über Stück und Text und dann darf man nicht vergessen, die Regie-Teams, die auch mit bestimmten Schauspielern arbeiten, die haben natürlich ihre eigenen Vorstellungen. Und unsere Ideen und die der Regisseur oder Regisseurinnen zusammenzubringen, auch zu wissen, mit welchen Schauspielern kann man gut in welche Richtungen gehen, das gehört natürlich zusammen und das wird dann ausdiskutiert sozusagen in längeren Prozessen, Sitzungen, Diskussionen. Dann spricht man wieder mit verschiedenen Teams, also machen die einzelnen Dramaturgen Gespräche, tragen das zurück, weil natürlich auch Regisseure haben eine gewisse Agenda, also wenn Regisseure schon 40 Klassiker inszeniert haben, so, dann sagen die ihnen, jetzt will ich mal in eine ganz andere Richtung gehen. Ja, also auch das muss man ja mitbedenken. Und das macht es aber auch lebendig. Also es ist ja nicht so ein starres Gerüst, mal jetzt ein Plan, ein Thema, sondern wir versuchen es irgendwo auch thematisch mal bestimmte Linien erkennen zu lassen, aber auch genügend Offenheit zu haben, damit die Zuschauer auch wirklich eine Vielfalt wahrnehmen können, aber eben auch eine Vielfalt ganz unterschiedlicher Ästhetiken und auch Textform.
Ich schaue jetzt mal auf die Uhr.
Und das ist immer seine Aufgabe,
auf die Uhr zu schauen. Wir sind sozusagen schon bei den 40 Minuten, also würde ich jetzt mal, weil es ja gerade auch so ein Gesprächsfluss ist, vielleicht dir die vorletzte Frage und ich sage schon mal, meine letzte Frage wäre auch so, worin Sie sich persönlich so Ihre Inspirationen da und kann, können Sie von der Theaterarbeit in Anführungsstrichen abschalten? Aber das war jetzt die letzte.
Gut, also wir haben noch die vorletzte davor.
Ja, ich würde sagen,
Ich steig mal. Ja, abschalten ist tatsächlich nicht so einfach. Mhm. Ich gebe zu, wir sind ja da auch wenn man Bücher liest, man hat immer so einen Verwertungsmodus drin. Man denkt, könnte man das irgendwie im Theater interessant umsetzen oder so. Also selbst im Sommer, da liest man auch manchmal so Wälzer, die haben damit nichts zu tun.
Was lesen die?
Das letzte habe ich, das Buch, was ich gelesen habe, jetzt lese ich eben Fichte ganz stark, also jetzt
berufsbedingt.
Das ist jetzt berufsbedingt, also die Fichte-Bücher, durch die wühle ich mich jetzt. Vorher habe ich das Buch von dem britischen Journalisten und Ökonomen über Postkapitalismus gelesen, weil mich diese ökonomischen Theorien interessieren. Also ich habe auch davor das Buch des französischen Ökonomen gelesen, das Kapital im 21. Jahrhundert. Und vorher David Graeber, also diese Linie interessiert mich auch. Und ansonsten, wie gesagt, Literatur im Moment gerade Fichte. Aber klar, also man kann nicht ganz abschalten, immer ist irgendwo diese Verbindung da, dass man bei allem, was man wahrnimmt, irgendwie so einen Kontakt herstellt. Inspiration entsteht manchmal bei Lektüre von einem Buch oder einem Stück, manchmal auch was alt, was man wieder denkt, Mensch, das ist doch toll. Also durchaus, auch aus der Literatur, aber auch aus solchen Momenten, wenn wir uns jetzt also zum Beispiel mit der Hirnforschung beschäftigen, also wenn man sich dann hineinbegibt in solche Themen, dann wird sowas immer spannend, weil man dann auf Fragestellungen kommt, die man im Alltag sonst, auf die man gar nicht käme. Ich hatte von Klimaforschung nicht viel Ahnung, früher gebe ich zu, und habe durch die Auseinandersetzung mit der Weltklimakonferenz sehr viel gelernt, was da stattfindet. Also das ist dann auch eine Bereicherung für einen selber, dass man natürlich auch noch was Neues lernen kann. Aber abschalten ist selten.
Dann habe ich jetzt die vorletzte Frage. Also sie führt nochmal zum Theater zurück, aber über Ihr aktuelles Theater, das Deutsche Schauspielhaus, vielleicht mal hinaus. Gibt es für Sie ein besonders eindrücklich gebliebenes Theaterereignis, also jetzt mal ganz groß und weit gedacht, etwas, was Sie ganz besonders beeindruckt hat und was nachhaltig so präsent geblieben ist?
Also das sind vielleicht gar nicht sogar nur ein Ereignis, sondern es war so die Anfangszeit der 90er Jahre der Volksbühne. Mhm. Also als Frank Castorf, also ich erinnere mich an die Räuber natürlich, Rheinische Rebellen, so diese ersten Inszenierungen Anfang der 90er Jahre, die tatsächlich so eine Öffnung darstellten. Mhm. Das heißt, wo nochmal Theater ganz anders gedacht wurde und gezeigt wurde, als ich es vorher kannte. Ich hatte schon im Studium einiges gesehen von diesem Theater. Also das hat einen nachhaltigen Einfluss auf mich gehabt, weil das sozusagen meine Theatersozialisierung am Ende des Studiums stark geprägt hat. Und das waren eigentlich so mit die eindrücklichsten Erlebnisse, die ich in dieser Zeit im Theater hatte. Später wird das natürlich, es ist selten, dass einen sowas nochmal so massiv packt, vielleicht bei ein, zwei Castellucci-Abenden, wo einem plötzlich auch nochmal was ganz anderes so anweht, wo man denkt, wo kommt das denn her? Was ist das denn jetzt, wenn dann Menschen aus Glaskästen kriechen und ganz verschiedenste kreatürliche Dinge auftauchen, die man erstmal gar nicht fassen kann. Das war so bei den frühen Castellucci-Inszenierungen so. Aber das sind vielleicht zwei Beispiele, die ich da nennen würde.
Das Schlusswort hat meistens Kaffee, der auf die Uhr guckt.
Es braucht keines Schlusswortes. Ich sage danke.
Danke Ihnen auch.
Dankeschön. Ja.